Ich habe hier, ich sage dem, eine Spritzkanne mitgebracht. Eine Spritzkanne, hä? Eine Gießkanne. Für euch etwas zu zeigen. Wie ihr seht, sie ist ziemlich voll mit Wasser. Sie ist jetzt aber nicht durchsichtig. Meine Durchsichtig ist daheim geblieben. Aber sie ist voll. Und meine, was kann man mit einer solchen Spritzkanne machen? Pflanzen beschütten, genau. Und manchmal kann es passieren, dass ups, ein bisschen auf den Teppich kommt. Aber schaut mal, das kann man super da wieder aufsuchen. Schon ist es wieder weg. Und das Restchen, das trocknet an der Luft. Was denkt ihr, funktioniert das auch beim Blumentopf? Wenn ich da jetzt, nehmen wir mal das da hier, da ein bisschen Wasser drin. Kann ich das jetzt hier einfach so aufsaugen? Nein, nicht wirklich. He? Was passiert damit? Genau. Die Erde saugt das Wasser gerade auf. Und was passiert nachher mit dem Wasser da drin? Die Erde saugt es auf und von der saugt es nachher die Wurzeln auf und so kommt sie die ganze Pflanze und so kann sie wachsen. Und ich möchte euch jetzt so einen Spritzkannen-Bibeltext vorlesen. Es kommt nämlich eine Art Spritzkanne vor in der Bibel. Und zwar steht in der Bibel, und für die Erwachsenen, die genau wissen, wo das steht, das ist im Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Was denken Sie, warum habe ich gesagt, das ist ein Spritzkannen-Bibeltext? Habt ihr eine Idee? Warum sage ich, das ist ein Genau, es heisst, dass die Liebe von Gott ist ausgegossen. He? In uns, in unser Herz. Was denkt ihr, sind wir mehr so wie so ein Teppich? Oder wie so eine Pflanze, so eine Blume? Das ist jetzt halt keine Blume. Das ist einfach eine Zimmerpflanze. Was denkt ihr, was sind wir mehr? Pflanzen? He? Ich glaube auch, dass wir kein Teppich sind. Weil die Liebe von Gott, die kann man bei uns nicht einfach wieder wegwischen. Die sinkt in uns ein, die ist uns drinnen, wie in der Blumenerde. Und wir holen uns daraus, wie viel das wir brauchen. Und die Liebe von Gott kann uns nie mehr wegnehmen. Und Gott sagt übrigens auch nicht, nein, da habe ich mir jetzt anders überlegt. Also beim Felix, da putze ich jetzt meine Liebe gerade wieder weg. Das macht so viel Blödsinn. Oder die Lisa, dass ich Lisa mit meiner Liebe beschüttet habe, das war ein Fehler gewesen. Die passt in der Kindersabbatschule nie auf. Dann nehme ich es wieder weg. Nein, nicht. Gott hat seine Liebe ausgeschüttet wie mit einer Spritzkanne in unser Herz und dort ist sie zu uns zur Verfügung und sie hilft uns, dass wir wachsen können. Aber wir sind ja jetzt genauso verschieden wie die Pflanzen hier. Wir haben hier so, ich vergesse gerne, wie sie heisst, aber halt so ein bisschen eine speziellere Pflanze. Schaut, die hat sogar eine Blüte, die blüht. Dann haben wir da, die hat jetzt das Blättchen verloren. Wir müssen sie ein bisschen besser pflegen auch. So ein Pflänzchen. Und dann haben wir da nochmal ganz eine andere. Die habe ich auf dem Spielplatz in der Nacht noch ausgegraben. Säublumen. Die ist jede verschieden, oder? Gross, klein. Und in der Bibel, der Satz in der Bibel sagt ja, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist. Und wenn ist jetzt so eine Spritzkanne ausgegossen? Wenn ist sie wirklich, ist das, wenn man so ein bisschen Wasser gibt, ist sie dann ausgegossen? Was denkt ihr? Wenn ist etwas ausgeleert? Genau, hä? Ja, genau. Also, die Spritzkanne die ist ausgeleert, wenn alles Wasser draussen ist. He? Oh, da hat es noch viel drin. He? Jetzt ist sie ausgeleert. Und wisst ihr, was das bedeutet? Gott hat uns nicht nur ein bisschen Liebe gegeben, sondern alles. Aber dem haben wir schon recht, seine Liebe hört nicht auf und es hat immer noch genug. Es hat immer genug für uns. Und er hat auch nicht zuerst geschaut, um zu schauen, ob wir genug gut sind. ob wir uns die Liebe verdient haben. Wir haben nicht zuerst müssen wachsen. Die Pflanze muss nicht zuerst wachsen, bevor sie Wasser bekommt, oder? Sie bekommt das Wasser, weil sie wachsen kann. Und Jesus hat seine Liebe auch nicht nur den Guten gegeben. Nicht nur den Hübschen, den Erfolgreichen. Und ich meine, ich habe hier zwei Pflanzen. Oder beziehungsweise ich habe ja drei. Aber hier habe ich die Pflanze. Die hat auch ein bisschen etwas gekostet. Und da die Säublumen. Und also bei uns nennen wir eine Säublume einfach Giet. Unkraut. Eigentlich nicht etwas, was man wahnsinnig gern hat. Aber Wasser haben sie beide nötig und beide bekommen. Und manchmal machen wir das ja mit Menschen auch ein bisschen so, dass wir sagen, die einen Menschen, die sind so wie eine teure Pflanze. Vielleicht so jemand, der eine eigene Firma hat. Oder der ganz erfolgreich ist. Und die Säublume, das ist vielleicht wie jemand, der muss betteln. Oder jemand, der im Gefängnis ist, weil er etwas gemacht hat, was nicht gut ist. Und dann könnte man ja wie sagen, ah, schau mal, bei dem Giet da, da muss man doch gar nichts beschütten. Das nützt gar nichts. Es gibt ja sowieso nur Giet. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja gar kein Giet. Und das hat es tonnenweise und es hat sowieso viel zu viel. Aber da, die Pflanze, der muss man gut Sorge haben. Weil sie jetzt eben wertvoll ist und irgendwie da in einem Gottesdienstsaal steht. Aber Gott ist eben ganz anders. Er gibt jeder Pflanze von seiner Liebe. Und wenn wir Menschen sehen, die wir vielleicht im ersten Moment denken, ui, die sind vielleicht ein bisschen wie ein Giet. Die sind vielleicht ein bisschen zerlumpt. Oder vielleicht sie sind am Seich machen, sie sind gemein zu uns. Oder am Umrandalieren. Dann soll in dem seinem Herz die Liebe von Gott genauso ausgegossen werden. Wie zum Beispiel bei dir oder bei mir oder bei allen hier, die hier gemeint sind. Nur weiss, dass das andere Kind, das vielleicht fies ist zu euch, oder der Mensch, der vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hat im Leben nicht. Es muss ihm nämlich jemand sagen, dass Gott ihn ganz fest gern hat. Und das ist das, was ich euch heute ganz fest mitgebe. Gott hat mich unglaublich fest gern. Und um das geht es auch in der Predigt. Und danke fürs Mitmachen und fürs Zuhören. Genau.
Ich darf euch als Text für die Predigt den 1. Johannes 4, Vers 7 und 8 lesen. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe.
Gott ist Liebe. Punkt. Auch nichts Neues für die meisten unter uns. Und doch ist genau das die zentrale Aussage von meiner Predigt und ich nehme damit auch gerade den Schluss voraus. Gott ist Liebe. Aber Gottes Liebe ist so gross, so wunderbar, so unglaublich, dass sie es wert ist, dass wir unser ganzes Leben damit beschäftigen. Gottes Liebe ist der rote Faden durch die ganze Menschheitsgeschichte. Sie ist eines der grundlegendsten Themen der Bibel, und zwar vom Anfang bis zum Ende. Mir hat die Liebe von Gott in der letzten Zeit sehr stark beschäftigt. Besonders so im Kontext von meinem Mami-Sein. In einem Buch, das ich gelesen habe, das heisst «In Bindung wachsen», bin ich auf einen Grundsatz gestossen von Gordon Neufeld, der sagt, dass Kinder unsere Liebe nicht verdienen sollen, sondern dass sie unsere Liebe ruhen können. Weil sie nur, wenn sie in der Liebe ruhen können, reifen und wachsen. Und dabei ist dann die weltliche Liebe und Gottes Liebe einander gegenübergestellt worden. Weltliche Liebe als eine Liebe, die man sich verdienen muss, die man sich erarbeiten muss. Eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Gottes Liebe im Gegensatz dazu ist die Agape-Liebe. Und ich zitiere aus diesem Buch «In Bindung». Es sind mehrere Autorinnen, es wird auf der Seite 38 stehen. Agape-Liebe ist selbstlos. frei von Erwartungen und bedingungslos. Sie liebt, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Sie stellt sich selbst nicht in den Mittelpunkt. Diese reine Form der Liebe benutzt keine Gewalt, um an ihr Ziel zu gelangen. Sie ist ihren Prinzipien treu, nämlich niemals die Würde und die Grenze des anderen zu verletzen. Sie drängt sich nicht auf und ändert sich auch dann nicht, wenn man sie ablehnt. Aus der Agape-Liebe erwachsen Gefühle wie Freude, Friede, Leichtigkeit, Geduld, Zufriedenheit und Vertrauen. Was für eine wunderbare Beschreibung von der Liebe Gottes, basierend auf dem 1. Korinther 13. Wie schön muss es sein, in dieser Art von Liebe können zur Ruhe zu kommen. Für die, die vor 2 Wochen da waren, mögen sich vielleicht noch an die Predigt von Jonas besinnen, über die Gemeinde, wo er darüber geredet hat, wie sich die erste Christengemeinde verändert hat. Dass sich ihre anfängliche Einheit, dass die irgendwie wie getrübt worden ist und sie haben angefangen, Fehler bei anderen zu suchen. Und all das, weil sie die selbstlose Liebe von Gott aus den Augen verloren haben. Die Johannesbriefe, die in diese Zeit hineingeschrieben wurden, erinnern immer wieder an Gottes Liebe und an die Liebe untereinander. So auch die Stelle im 1. Johannes 4, Vers 7 bis 8, die wir vorher in der Schriftlesung gehört haben. Und ich möchte diesen Text gerne mal mit euch lesen, aber noch weitergehen, nämlich bis zum Vers 19. Also 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 bis 19. Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Ihn selbst hat ja nie jemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Dass wir in ihm leben und er in uns, erkennen wir an dem Anteil, den er uns von seinem Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, dann lebt Gott in ihm und er in Gott. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Auch darin ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen. Und dem Tag des Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen, denn wir sind hier in dieser Welt ebenso mit dem Vater verbunden, wie Jesus es war. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe kommt von Gott, weil er Liebe ist. Sie ist in der Menschwerdung von Jesus und auch in seinem Tod für uns sichtbar worden. Gottes Liebe ist unabhängig von unserer Liebe, von unserer Leistung. Gott liebt uns zuerst. Unsere Liebe zu ihm ist die Antwort auf seine Liebe. In der Liebe gibt es keine Furcht, weil Gottes vollkommene Liebe die Angst vor Strafe vertreibt. Unsere Liebe und unser Lieben ist nur durch Gottes Liebe möglich. Eine solche Liebe macht Wachstum möglich. Lass uns wachsen, weil wenn wir uns von Gott geliebt wissen, müssen wir nicht mehr um Anerkennung kämpfen. Wir müssen nicht mehr um das Verbundensein kämpfen. Wir müssen keine Angst mehr davor haben, nicht zu genügen, nicht genug zu sein. Agape-Liebe. Gottes Liebe schafft Raum zum Schnaufen, zum Durchschnaufen, zum Sein. Sie schafft Raum für Veränderung. sie führt zu Annahme und damit auch zu Frieden. Es ist eine solche Liebe, die echte Begegnung möglich macht. Begegnung zwischen Gott und mir, aber auch zwischen mir und meinem Mitmensch. Als ich diesen Text gelesen habe, hat mich ein Vers besonders irgendwie wie gepackt. Und zwar der Vers 16, wo der Johannes schreibt: Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Haben wir das? Haben wir das wirklich erkannt? Haben wir tatsächlich erkannt, dass Gott uns mit seiner Liebe, dieser Agape-Liebe, liebt? Oder stellen wir seine Art, uns zu lieben, unserer Liebe gleich, einer Liebe, die aber nicht vollkommen ist? Und was würde es bedeuten, wenn ich mich ganz von Gott geliebt fühle? Und zwar bedingungslos, erwartungslos, ohne Druck oder Zwang. Was bewirkt die Gottesliebe, eben die reine Liebe in mir? Und was würde es für uns als Gemeinde bedeuten, wenn wir uns geliebt von Gott gegenseitig mit seiner Liebe würden begegnen? Was würde passieren, wenn wir unseren Menschen, unseren Mitmenschen mit der Agape-Liebe begegnen? Eine Liebe, die annimmt, die zulässt, die sich nicht aufdrängt, die wirbt. Und wie können wir uns mehr von Gottes Liebe füllen? Wie können wir Gott seine Liebe in unser Herz ausgießen? Wie können wir uns mehr von seiner Liebe leiten? Im banalsten Alltag? Diese Fragen und noch ganz viele andere, die sind mir durch den Kopf gegangen. Und ich kann jetzt da nicht auf alle eingehen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass in den nächsten Predigten sehr viel um Gottes Liebe wird gehen und um die Fragen. Was mir aber als erstes klar ist geworden, ist, dass ich mich nur von Gottes Liebe kann füllen kann und mich von seiner Liebe kann leiten kann, wenn ich mich mit ihr auseinandersetze. Wenn ich besser verstehe, was es bedeutet, dass Gott eben Liebe ist. Und was es über Liebe aussagt, wenn Gott sagt, dass er Liebe ist. Hat sich ein bisschen viel Liebe ist gesagt und so. Aber einfach je mehr, dass ich das Wesen von Gott und das Wesen von seiner Liebe verstehe, desto mehr wird es mich auch verändern. Wenn ich ganz am Anfang von der Bibel gehe und mir die Geschichte von Adam und Eva anschaue, dann sehe ich dort schon etwas, was mich anspricht, was mir etwas aufzeigt über Gott und seine Liebe. Liebe wünscht sich ein Gegenüber. Liebe gibt es nicht ohne jemanden, der sie lieben kann. Liebe kann aber nicht erzwungen werden. Liebe, das ist etwas, das sich verschenkt. Und auch dann liebt, wenn sie abgelehnt wird. Wo Adam und Eva sich gegen Gott entschieden haben, wo sie gesündigt haben, hat sich Gottes Liebe zu ihnen überhaupt nicht verändert. Was sich verändert hat, ist ihr Bild von sich selber und ihr Bild von Gott. Angst, Scham und Misstrauen haben in ihrem Denken Einzug gehalten. Sie haben es nicht mehr glauben, dass Gott sie lieben kann. Jetzt, nachdem dass sie sich gegen ihn entschieden haben. Im Prinzip zeigt uns die ganze Bibel Gottes Versuch, die Menschen davon zu überzeugen, dass er sich nicht geändert hat, dass er immer noch Liebe ist, dass er uns immer noch liebt. Und obwohl, und wenn wir die Geschichte der Bibel lesen, sehen wir das, dass Gott immer wieder missverstanden wird, sagt er in Jeremia 31,3 trotzdem zu seinem Volk: Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich habe dir Treue gehalten. In Jakobus 1, Vers 17 steht: Vom Vater der Himmelslichter kommen nur gute und vollkommene Gaben. Bei ihm gibt es keine Veränderung, auch nicht den Schatten eines Wechsels. Gott ist der gleich. Heute, gestern, morgen, er ändert sich nicht. Sein Wesen ändert sich nicht. Er bleibt sich treu. Er sucht höchstens immer neue Wege, für uns mit seiner Liebe zu erreichen. Aber er selber bleibt dabei der gleich. Gott ist und bleibt Liebe. Wenn wir uns das Neue Testament anschauen, vor allem die Evangelien, dann zeigt uns das, dass Jesus die offensichtliche Offenbarung von Gott ist. Jesus zeigt Gottes essentiellen und liebenden Charakter. Wenn wir wissen wollen, wie Gott liebt, dann können wir uns auf Jesus ausrichten. Dann können wir ihn anschauen. Wie hat er Menschen behandelt? Wie ist er mit den unterschiedlichsten Menschen, die ihm begegnet sind, umgegangen? Höchergestellte, Leute, die am Rand der Gesellschaft waren. Wie hat er sich verhalten? Was hat Jesus gesagt und wie hat er es gesagt? Das Ziel von Jesus auf dieser Erde, könnte man zusammenfassen, dass das wie war, dass er ängstliche Menschen, die vor Gott eine sklavenähnliche Haltung haben eingenommen haben, zurück zu vertrauenden Freunden möchte verwandeln. Das sagt er euch in einer von seinen Abschiedsreden. Ich nenne euch Freunde. Und zwar hat er das in dem machen, dass er ihnen Gottes Wesen, Gottes Liebe zeigt. Und gleichzeitig ihre Antwort auf seine Liebe respektiert. Egal, ob Anbetung oder Ablehnung, Gottes Liebe ist geblieben. Im Garten Eden, wie auch auf Golgatha, ist Gott Liebe. Im Adam, wo bist? Wie im Vater vergibenen, wo sie wissen nicht, was sie machen. Und auch im Es ist vollbracht, schwingt immer Gottes Liebe mit. Es ist eine Liebe, die uns nachgeht, die nie aufgibt, die hofft und glaubt und liebt, bis zum Schluss, bis in alle Ewigkeit. Es ist eine Liebe, die den ersten Schritt macht. Gott wartet nicht darauf, uns zu lieben, bis wir zu ihm kommen. Nein, er liebt uns zuerst. Er liebt uns in unseren dunkelsten Zeiten, in unserem schlimmsten Versagen. Er liebt uns in unseren abstoßendsten Gedanken und unserem schlimmsten Verhalten. Er schickt uns nicht weg und findet, hey, komm, mach mal ein Timeout, geh dich ein beruhigen und wenn du wieder ruhig bist und dich wieder anständig kannst verhalten, dann kannst du wieder zu mir kommen. Nein, er kommt auf uns zu. Er bleibt. Es ist eine Liebe, die anklopft und auf die Antwort wartet. Eine Liebe, die echte Veränderung möglich macht. Nicht, weil man muss, sondern weil Liebe, reine Liebe, der Wunsch zum Guten in uns weckt. Ellen White beschreibt es in Das Leben Jesu oder Sieg der Liebe folgendermaßen: Es ist weder Furcht vor Strafe noch Hoffnung auf ewigen Lohn, der Jesu Jünger veranlasst, ihm zu folgen. Aber des Heilandes unvergleichliche Liebe, die sich in seiner irdischen Pilgerschaft von der Krippe in Bethlehem bis zum Kreuz auf Golgatha offenbarte und das Bild seiner Erscheinung erweichen und bezwingen die Seele. Liebe erwacht in den Herzen aller, die ihm nahe sind. Sie hören seine Stimme und folgen ihr. Liebe ist anziehend. Liebe macht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, zwischen Gut und Bös. Liebe stempelt niemand ab. Liebe kehrt niemandem den Rücken zu. Nein, Liebe, die hält Ausschau nach dem Verlorenen und hofft bis zum bitteren Ende auf die Umkehr. Und wenn dann die Umkehr passiert, dann hält sie keine Vorträge, sondern ist einfach glücklich, dass sie darf lieben. Dass sie einsickern kann, dass sie aufgesogen wird und dass sie ihr Ziel erreicht. Die Angst zu vertreiben und im Herz dürfen zu wachsen. Von dieser Liebe wollen wir uns heute auch ganz besonders im zweiten Teil bewusst durch das Symbol vom Abendmahl berühren und es als einen Ausdruck von Gottes Liebe wahrnehmen. Bei mir ist es immer noch so, dass Lieder mich sehr stark bewegen und ich möchte euch ein Lied singen von Casting Crowns, das für mich das Wesen von Gottes Liebe sehr deutlich auf den Punkt bringt. Es ist ein Lied, das mich sehr tief bewegt und das ich gerne mit euch möchte teilen, so gut wie es geht. Gott ist Liebe. Und Liebe macht den ersten Schritt. Liebe kommt auf dich zu. Wie antwortest du? Amen.
Ich hoffe, du hast wirklich den Mut, dich auf die Liebe einzulassen. Ich habe so eine Angewohnheit, ich tue immer am Freitag beim Putzen, tue ich Predigten hören. Also, dann macht das Putzen ein bisschen mehr Sinn. Und dann habe ich einfach eine Predigt gehört, wo einfach ein Teil auch wieder, das passt so zum Abendmahl. Der hat gesagt, wenn du mit Gott willst, vorwärts gehen willst, dann musst du loslassen. Und du musst loslassen, ob es gerecht oder ungerecht ist, ob es weh tut oder nicht. Nur so kannst du vorwärts gehen. Und ich finde, das passt so gut zum Abendmahl. Und er hat gefragt, bist du bereit, mit Gottes Gnade loszulassen und zu vergeben?
Ja, wir feiern Abendmahl. Und zwar ein offenes Abendmahl, das heisst, es dürfen alle daran teilnehmen, die das Geschenk von Jesus möchten annehmen. Das Geschenk von seiner Liebe. Und darum sind wir alle dazu herzlich eingeladen. Wir feiern heute das Abendmahl mit Fußwaschung feiern. Allerdings ist das Teilnehmen an der Fußwaschung, das ist mir besonders wichtig, das ist keine Voraussetzung, für das man am Abendmahl darf teilnehmen. Es ist beides ein Bild, was Gott uns braucht, für sich uns zu zeigen, für uns seine Liebe zu zeigen. Die Fußwaschung, wie sie in Johannes 13, 1 bis 11 beschrieben wird, zeigt uns auch wieder, wie tief Jesu Liebe für uns ist. Und ich möchte den Text gerne lesen. Das Passafest stand jetzt unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war beim Abendessen. Der Teufel hatte den Sikarier Judas ben Simon schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich das Obergewand wieder an und legte sich an seinen Platz am Tisch. Versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht wichtiger als der, der ihn schickt. Wenn ihr das begreift, seid ihr gesegnet, wenn ihr es tut. Jesus dient. Seine ganze Liebe dient er. Er ist sich nicht schade, abzuknäulen und Füße zu waschen. Er behaltet nichts zurück. Liebe wartet nicht darauf, bedient zu werden. Sie geht den ersten Schritt. Ich möchte gerne, dass wir an dieser Stelle ein Lied miteinander singen, das heisst, Liebe ist nicht nur ein Wort. Liebe, das sind Wort und Taten. Als Zeichen von der Liebe ist Jesus geboren. Als Zeichen von der Liebe für die Welt. Die zweite Strophe ist es, Dienen ist nicht nur ein Wort. Dienen ist Wort und, sind Wort und Taten. Als Zeichen vom Dienen ist Jesus gestorben. Als Zeichen vom Dienen für die Welt. Und die dritte Strophe ist, Hoffnung ist nicht nur ein Wort. Hoffnung, das sind Wort und Taten. Als Zeichen von der Hoffnung ist Jesus lebendig. Als Zeichen von der Hoffnung für die Welt. Und jetzt war es noch auf Hochdeutsch, aber ja. Wir sind ja alle ganz feige Leute.